Dieser Podcast wird euch präsentiert von CHEO. Spreche ich da in Brandenburg mit der TikTok-Legende, was sehr kontrovers diskutiert wird, Björn aka Sergio Ramos. Werner?
Du wirst niemals für eine Stunde in dieser Position sein, Leute. Du bist ein Typ,
ey. Ich hab doch keine Wahl, Junge.
Weil ich weiß jetzt schon, auch in dem Hotelzimmer, das wird, der Ton wird... Oh. Der Ton Patrick hat seinen Ständer. Patrick hat seinen Ständer vergessen.
Ich vergesse meinen Ständer nie.
Er hat seinen Ständer vergessen und er ist ja noch in Unterföhring. Ich bin schon zu Hause. Patrick hatte gestern noch diese Preseason-Show gemacht und jetzt muss er sich so nach vorne bücken. Was soll man machen? Aber ja, ich bin in Brandenburg. Was hast du gesagt? Ich habe dir da gar nicht mehr zugehört.
Du weißt ganz genau,
dass so.
Du TikToker.
Was ist los? Also die Leute, die College Football am Samstag geguckt haben, wir hatten eine Menge Spaß. Man konnte sehen, wir waren schon lange nicht im Fernsehen unterwegs und wir hatten einfach Spaß.
Und wir haben angeregt in der Halbzeit diskutiert über Name, Image und Likeness. Übrigens, da haben welche tatsächlich geschrieben, das war gescriptet. Also wenn das gescriptet war, ne, wer immer das gescriptet hat, hat ein verdammt gutes Skript.
Der sollte einen Oscar gewinnen für Best Director.
Jeder weiß, Werner und Izumi sind nicht zu kontrollieren und zu skripten.
Das wollte ich gerade sagen, einer hat geschrieben, oder eine, ich weiß nicht mehr, hat auch irgendwie einen Kommentar da gelassen auf Social Media. Ja, dieses Thema echt gut alles, aber ihr wart mir ein bisschen zu aggressiv.
Ich auch wie eine ängstliche, unsere Grand Dame ist ängstlich zwischen uns hin und her gehüpft.
Es ist so, wenn Patrick eine andere Meinung hat und ich eine andere Meinung, man kann nicht ruhig sein, das geht bei mir nicht. Also ich kann das nicht und Patrick ist genauso.
Weißt du, was das Beste ist? Wenn du irgendwann nicht mehr folgen, meine Argumentationsreihe nicht mehr folgen kannst und ich in dein Gesicht guck, was redest du? Du verdrehst alles.
Leute, Patrick ist wie ein Politiker. Er sagt Fakten, die zieht er sich aus dem Arsch, die Fakten, aber verkauft die so, als wären das richtige Fakten. Wollen wir jetzt wieder lustig?
Ich war richtig gut vorbereitet.
8:25 Uhr am Montag. Lass die Battle weiterführen. Nein, Spaß. Wir haben wichtigere Sachen zu tun. Achtung, Leute.
Ja, pass mal auf. Weißt du, was ganz, ganz wichtig ist? Wir haben ja aufgerufen, der jungen Familie, um Tess zu helfen. So, und da kamen viele Fragen rein, was eigentlich diese DKMS-Registrierung bedeutet und was passiert, wenn man ein Match ist. Und ich glaube, das solltest du mal kurz erklären, wo du gerade im Laberlauchmodus bist.
Es ist auch berechtigt, dass Leute, die halt die Informationen und das nicht wissen, auch ängstlich sind, sich zu registrieren. Weil manchmal denkt man natürlich, dass es, weil ich nicht, gefährlich sein kann, wurde es noch nicht aufgeklärt. Ich wurde auch erst letztes Jahr aufgeklärt und ich bin ganz ehrlich, ich habe das auch noch nie so gehört.
Du wurdest letztes Jahr aufgeklärt, hast trotzdem drei Kinder. Okay.
Ja, du weißt ja. So funktioniert das. Du registrierst dich bei dkms.de, dann kriegst du sozusagen ein Wattestäbchen nach Hause geschickt. Da musst du selber einfach nur, und jeder hat einen Corona-Test schon gemacht, aber da musst du einfach nur in deinem Mund und Schlund ein bisschen da mit dem Wattestäbchen rumfummeln, packst den da wieder rein, schickst den zurück. Die DKMS werden es analysieren und gucken, ob du überhaupt ein richtiger Stammzellenspender oder Spenderin sein kannst. Da gibt es verschiedene...
Ob du ein Match bist.
Nein, noch nicht, ob du ein Match bist, sondern erstmal, ob du rausgefiltert wirst überhaupt in diese Kategorie, dass du das richtige Blut hast.
Stammzellen spendest. Ja, ach so. Ja, genau.
Und dann bist du in der Datenbank. Dann kriegst du einen Ausweis, einen Spendeausweis und hast eine Nummer und somit bist du registriert. Dann bist du in der Datenbank. Die Datenbank wird von der DKMS überall hingeschickt. Ich glaube sogar weltweit habe ich weltweit gelesen. Das weiß ich jetzt gerade nicht, weil ich war auf der Seite, habe mir gerade ganz viele Informationen nochmal durchgelesen, um sicher zu gehen, dass ich euch keinen Schwachsinn erzähle. Und was passiert, wenn ihr die Nachricht bekommt, ihr seid ein Match und ihr könnt jemandem helfen? Dann ist das so, zu 80% ist es die periphere Stammzellentnahme. Das ist einfach, wo du 3 bis 5 Stunden in eine Klinik gehst und einfach dir Blut abnehmen. Also so wie man das kennt, natürlich ein bisschen mehr. Normalerweise ist es an einer Session oder an einem Tag fertig. Und das war's dann. Dann haben die das Blut und die benutzen das für diese Person. Und zu 20% ist es dann auch manchmal so, dass es eine Knochenmark, wie nennt man das, eine Knochenmarkentnahme?
Entnahme.
Ja, eine Knochenmarkentnahme ist. Und das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Das ist halt eine Vollnarkose. Und das ist natürlich ein bisschen mehr eine kleine OP. Das ist zu 20%. Aber auch das ist, hatte ich auch schon. Ich hatte schon mehrere Knochenmarkentnahmen. Das ist die Mehrzahl. Also, ja. Weil ich hatte die zweimal schon, weil ich das mit meinem Knie, da hatte ich auch so ein, das ist jetzt auch kompliziert, aber die haben das mir rausgenommen, die haben das auch, das Blut sozusagen getrennt und dann die weißen Blutkörperchen in mein Knie geschossen für Regeneration. Ist auch eine Standard,
Standard-OP,
genau. Also, da kann eigentlich nichts Schlimmes passieren. Wollten wir unbedingt noch einmal ganz kurz aufklären und das war es eigentlich schon.
Ja, damit jeder weiß, was potenziell einen erwartet. Also, falls ihr euch noch nicht registriert habt und das möchtet, dkms/Tess, falls ihr der kleinen Tess helfen wollt.
Und natürlich haben wir jetzt Tess angesprochen. Aber ihr seid in der Datenbank auch für alle anderen Menschen. Das ist dann nicht nur, Richtig. Wenn ihr nicht matcht mit Tess. Ihr könnt trotzdem matchen mit anderen Menschen, die in der gleichen Situation sind wie Tess. Richtig. So, das war uns nochmal sehr wichtig, dass wir es erklärt haben, weil es kamen ein paar Fragen. Und auch danke an die ganzen Bromantiker da draußen, die sich die Zeit genommen haben, auch in den Kommentaren auch schon Sachen zu erklären. Also da sind wirklich, die haben sich untereinander, da haben Leute wirklich Fragen gestellt und dann war eigentlich direkt 5 Minuten später war da eine Antwort von Leuten, die das auch schon durchgemacht haben. Voll viele Nachrichten kamen, die haben schon zweimal...
Ja, wie viele auch Romantiker und Run-NFL-Fans aus der Football-Familie auch geschrieben haben, bin schon lange registriert, ja, hab's schon gemacht. Gut. Ganz, ganz, ganz viele. Respekt. Vielen Dank für eure Hilfe. Natürlich. Wir wissen das sehr zu schätzen. So, ja. Apropos, ne, wir haben ja College. Western Michigan gegen Michigan. Michigan eindeutig gewonnen. Mehr als 107.000 Fans waren da.
Ohne Maske.
Ohne Abstand.
Es war eine andere Welt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war unfassbar zu sehen, diese Kulisse. Also es war unfassbar. Alleine, wenn es nicht Corona gäbe. Das wäre einfach, boah, das sind viele Menschen auf einem Haufen.
Und also wärst du in dieses Stadion gegangen?
Nein. Ich muss auch erklären, warum. Ich habe generell schon vor Corona, ich mag so eine großen Massenansammlungen nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich weiß es nicht wieso, ich hatte nie eine schlechte Erfahrung, aber ich mag das nicht. Das sind mir zu viele Menschen auf einen Haufen, weil ich weiß, wie andere Menschen sich auch benehmen, wenn sie dann ein bisschen was trinken und wild sein wollen und mag ich überhaupt nicht.
Und du aggressiv wirst.
Ich mag das überhaupt nicht, wirklich. Das ist, keine Ahnung. Und dann aber jetzt noch wieder in Corona, das ist auch wirklich, wenn ich jetzt unterwegs war nach Unterföhring, ist ja auch schon wieder viel mehr los, ne?
Im Flieger rappelvoll.
Und
Vollkontakt.
Ich habe selber gemerkt, dass ich in dieser Corona-Zeit mich echt zurückgezogen habe von diesen öffentlichen Orten, ne? Also ich war nie wirklich in der Stadt mehr, so, ich bin ja Speckgürtel, ich war nie so in den, keine Ahnung, Kudamm oder keine Ahnung, ein paar andere Orte, wo halt doch mehr Menschen normalerweise unterwegs sind. Und ich fühle mich so ein bisschen schon, weil ich mich daran gewöhnt habe, einfach nur in meinem Kreis mit meiner Familie, um meins 3-4 Freunden zu sein, jetzt gefühlt letzte eineinhalb Jahre, so. Dass ich mich auch am Wochenende, wo ich unterwegs war, habe ich mich unwohl gefühlt. Also keine Ahnung, das ist jetzt nicht, dass es richtig falsch ist, wie auch immer. Das ist einfach nur mein Empfinden gewesen für mich selber. Und es hat sich komisch angefühlt. Und dann habe ich die Bilder gesehen und ich konnte es gar nicht glauben. Weil wir wussten ja kurz davor wirklich nicht, wie viele sind wirklich da. Die haben gesagt, die öffnen das Stadion für alle Fans. Aber ob die 107.000 reinpacken, wussten wir ja nicht bis zum Kickoff. Und dann kam der Kickoff und wir so, holy shit.
Ja, es waren ein paar Experten, die man hört ja in der Vorbereitung die ganzen Podcasts auch von da drüben in der Vorbereitung. Da waren viele dabei, die gesagt haben, ja, also 90.000, weil da viele sich bestimmt noch komisch fühlen. Ich fühle mich auch komisch, wenn ich irgendwie in den Fahrstuhl steige und da kommen Leute dazu ohne Maske, da bin ich auch direkt so, was? Ey, jetzt auf dem engen Raum ohne Maske? Was ist los? Also ich wäre auch nicht hingegangen.
Du bist, also man muss sagen, Patrick Izume ist der Vorzeige-Maskenträger, weil wir sitzen für 2 Minuten im Auto, beide voll geimpft und trotzdem trägt er eine Maske.
Ja, ich sag dir auch warum, weil geimpft hilft dir immer noch nicht.
Ich weiß,
Oma Heidi ist doppelt geimpft und hat es trotzdem bekommen.
Ja, ich sag ja deswegen.
Meine Schwester übrigens auch.
Ja, deswegen meine ich, Vorzeige, Bürger, du trägst von morgens bis abends deine Maske, wenn du unterwegs bist.
Ja, weil ich mit Maske auch besser aussehe. Aber das ist nochmal was anderes. Also das Spiel war Medium, Kulisse war krass. Ob gut oder schlecht, wir sind ja kein Polit-Talk, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Aber ja, ich glaube, Western Michigan hat noch ein bisschen Arbeit zu tun. Letztes Jahr, guck mal, nur in der MAC, jetzt spielst du auf einmal Big Ten, Power 5 Conference ist dann doch eine andere Baustelle. Ja. Apropos Power 5, was ist denn bitte mit Alabama und Bryce Young? Die haben 2 oder 3 Top-Receiver verloren, 2 sind in der ersten Runde gegangen, Quarterback ist in der ersten Runde gegangen, Offensive Line.
3 Offensive Liner wurden gedraftet, einer in der ersten Runde.
Und sie kommen Runde raus und Bryce Young sieht aus wie ein Heisman Trophy Winner.
Ich sag dir jetzt schon, Alabama wird wieder im Finale stehen und Bryce Young, wenn er sich nicht verletzt, wird der Heisman Winner. Und das will ich nochmal, darauf will ich nochmal eingehen, für die Leute, die immer noch nicht so College Football verstehen und denken, das ist klein da drüben. Die haben ja Samstagabend gespielt gegen Miami, die waren auch gerankt und es gab nur dieses Spiel. Und alle NFL-Spieler haben dazu getweetet, weil sie sich das Spiel angeguckt haben. So groß ist College Football, dass auch die Profis, die hier über dem College sind, sich diese Spiele angucken und darauf komplett eingehen, tweeten, Sachen sagen und alle haben das Gleiche gesagt. Okay, Bryce Young, the hype is real. Weil er hat irgendwie 3, 4 Touchdowns, einen unglaublichen Arm. Ich habe die Halle jetzt gesehen, die haben 44-14 gegen, die haben Miami so eine Klatsche gegeben. Und Miami war irgendwie auch gerankt Nummer 14. Ist unfassbar, wie Nick Saban diese Alabama, also wie er es jedes Jahr schafft, obwohl die immer abhauen und immer 7 bis 10 Draftpicks haben, immer wieder das beste Team sind.
Bryce Young hat, glaube ich, einen First-Time-Starter-Rekord gebrochen.
Ja, hat er.
Ein Schulrekord für Passing, Touchdowns und Yards für einen, der das erste Mal startet. 344 Yards, 27 aus 38, 4 Touchdowns, keine Interceptions. Mal kurz weggesknetzt.
Er ist der Kollege, den wir jetzt mehrmals erwähnt haben, auch in der Sendung, der über 1 Million Marketing-Endorsements schon hatte, bevor er dieses Spiel gespielt hat. Und dann haben Leute, pass auf, das Erste, was die NFL-Stars gesagt haben, okay, am Ende der Saison wird der 5 Millionen machen, weil er ist real.
Ja,
stell mal vor.
Es ist gestört. Aber nee, du findest es ja gut.
Ja. Wir wollen ja nicht darauf eingehen. Also,
wir wollen ja nicht wieder abschweifen.
Wollen wir jetzt ruhig bleiben.
Alabama.
Oh nee, ey, nimm halt auf, nicht Alabama.
Alabama. Alabama, ich dachte das extra, um dich zu ärgern. Alabama ist wieder der Favorite.
Vor allem, weil Georgia in der gleichen, oder Georgia, wie
Georgia,
wie Patrick es immer so schön sagt.
Gegen Alabama.
Die haben ja gegen Clemson gespielt und die haben 10-3 gegen Clemson gewonnen.
Alter, was war das bitte für ein Spiel?
Und normalerweise.
Schlacht.
Ja, normalerweise ist Clemson so der einzige Konkurrent da draußen die letzten paar Jahre, die eine Chance hatten, mit Alabama mitzuhalten und Ohio State natürlich. Und Clemson, dadurch, dass sie jetzt verloren haben mit diesem Ranking-System, werden sie es sehr schwer haben, in die Playoffs zu kommen. Die müssen jedes Spiel jetzt dominant gewinnen und hoffen, dass Georgia weiterhin dominiert. Das bedeutet, dass die dann am Ende der Saison wahrscheinlich doch reinkommen. Aber Georgia sieht gut aus. Also ich bin aber mal gespannt, wenn es wieder kommt zu Alabama versus Georgia. Das, ja, die SEC. Aber, apropos SEC, sorry, weil ich weiß, ich wollte gerade was sagen, eine Sache noch. UCLA, die absolut kacke waren, haben LSU geschlagen aus der SEC.
Aber auch LSU ist ja seit letztem Jahr, sag ich mal, im Rebuild. Seitdem Joe Burrow und Konsorten weg sind, ist LSU ja nicht mehr LSU. So wie aus 2019, müssen wir ja auch sagen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich auch ein riesen Upset, mit dem man auch nicht unbedingt hätte rechnen können.
Nee. Nein, weil das ist normalerweise, muss LSU auch, wenn die nur durchschnittlich sind, dieses Spiel gewinnen. Und eine Sache noch.
Ist Tulane, Oklahoma, ist ja auch ein Upset.
Nee, Tulane hat nicht gewonnen. Oklahoma hat ganz knapp noch gewonnen am Ende. Tulane kam zurück. Nein, du meinst, oh. Es gab ein Upset-Spiel. Ich kann mich nicht gerade dran erinnern. Es war nicht Oklahoma. Oklahoma hat gewonnen, aber auch ganz
wichtig ist, dass deine Alma Mater Florida State wieder mal verloren hat.
Es ist so hart.
Gegen Notre Dame, aber knapp.
Ja, im Overtime 41-38 zu Hause. Kulisse war gut.
Zu Hause.
Aber es ist so hart. Es ist so hart, ein Florida State Seminole zu sein heutzutage.
Aber erzähl mal ein bisschen was von dem Quarterback, der reingekommen ist am Schluss.
Ja, Milton.
McKenzie.
Genau, der sah nicht schlecht aus. Das fängt immer im College Football trotzdem an. Du brauchst einen Quarterback, egal wo. GFL, ELF, NFL, Highschool Football, College Football.
ADAC, ja. Überall.
Flag Football, du brauchst einen Star Quarterback und der den Ball werfen kann und einfach den Swagger hat. Und er hat das ein bisschen bewiesen. Er kam da rein. Also sagen wir es mal so: Sie haben verloren wieder. Es war aber gegen ein starkes Notre Dame Team, die gerankt waren an der 8. Stelle. Man hat natürlich jetzt ein bisschen, okay, aber es sah schon besser aus als letztes Jahr. Aber trotzdem haben wir verloren. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hoffe einfach nur, dass sie ein paar Spiele gewinnen werden dieses Jahr, weil. Letzten zwei Jahre seit Jameis Winston und Jimbo Fisher abgehauen sind. Das war 2014 oder 2015.
Also und sagen 2014. Wir so, als du weggegangen bist, ging es richtig bergauf. Sie haben National Championship gewonnen. Dann sind wirklich alle abgehauen und dann ging es bergab.
Und seitdem ist es wirklich hart. Es ist wirklich hart.
Aber apropos hart. Seit unserem letzten Podcast ist ja auch in der NFL einiges passiert. Cam Newton wurde released.
Oh, das war wirklich direkt nach dem Podcast.
Und wir haben noch drüber gesprochen.
Ich habe gesagt, während Leute den Podcast gehört haben, den Tag in den 24 Stunden danach, lustig, ich höre den Podcast, wie du sagst, dass du denkst, dass Cam Newton der Starter Week 1 sein wird. Aber guck mal hier. Ich wurde so oft getaggt in diesem Post. Ganz im Ernst, wer hätte das kommen sehen, dass er jetzt gecuttet wird? Nicht in 1 Million Jahren hätte ich gedacht, der wird gecuttet.
Ja, da kommen ja jetzt aber auch merkwürdige Berichte raus, wie zum Beispiel Mac Jones hat angeblich Cam Newton das Playbook beigebracht.
Komm was? Nein. Komm schon. Das ist schon wieder übertrieben.
Du, ja, Mac Jones? Ich sehe es auf ran.de.
Weißt du was?
Das soll angeblich irgendwie wer hat das Gerücht gestreut? Ninkovic, kann das sein? Ninkovic? Ich kann es mir nicht vorstellen.
Was aber das größte Gerücht ist, und das auch bei anderen Teams wie Urban Meyer, der einen Shitstorm dafür bekommen hat, und die Jacksonville Jaguars ein Statement, die Teams, es gibt keine Impfpflicht, aber die Teams machen Entscheidungen basierend auf den Impfstatus der Spieler. Und Cam Newton hat ja Covid, er ist glaube ich auch nicht geimpft. Und dann war gleich da das Gerücht draußen, er will Bill Belichick nicht mit Cam Newton gehen, weil er sich nicht impfen lässt. So, das ist, wissen wir alles nicht. Urban Meyer hat auch irgendwas gesagt, das war ganz lustig. Urban Meyer hat irgendwas gesagt, ja, hier war der Cut, der und der, weil er nicht geimpft war. Und dann, wupp, was? War die NFLPA direkt alarmiert, weil das ist ja keine Impfpflicht, du kannst sie nicht cutten, basierend auf diesem Grund.
Richtig.
Und dann kam die Jacksonville Jaguars direkt mit einem Statement, nein, das war nicht so.
So war das doch gar nicht gemeint.
Das war basierend auf seiner Performance.
Natürlich. So, ja. Aber jetzt mal im Ernst, die Frage, die sich ja stellt, Wir haben das gestern auch schon ein bisschen in der Sendung mit Sebastian Vollmer und Icke schon mal ein bisschen angesprochen. War es ein guter Move oder ein schlechter Move?
Ja, was hat er gesagt? Ich habe es nicht gesehen. Was hat denn Sebastian Vollmer dazu gesagt als Ex-Patriot?
Ja, wir haben uns ja auch im Vorwege darüber unterhalten und waren uns eigentlich einig, dass es kein guter Move war. Du weißt natürlich nie, was wirklich passiert ist. Die Tatsache, dass Cam Newton ja den Bundesstaat, und ich kann immer diesen Bundesstaat, Massachusetts, oh, ich habe ihn noch ausgegrüßt.
Massachusetts. Ja, ja.
Habe ich richtig ausgesprochen. Ja, du kannst McNamara nicht sagen.
McNamara.
Oh, wir haben beide geübt.
Jetzt geht's.
Pass auf, er hat den Bundesstaat verlassen als Ungeimpfter. Und wenn du dann wieder in den Bundesstaat reinkommst, musst du halt in diese 5 Tage Quarantäne. So, und diese Trainingszeit hat er verpasst. Das hat Billy B wahrscheinlich massiv genervt, weil er hatte ja alle Starting Reps. Es sah ja danach aus, als würden sie mit Cam Newton in die Saison gehen. Aber dann das gepaart mit nicht geimpft sein, ist natürlich ein dickes Ding. Aber Sebastian und ich waren uns eigentlich in unserer Pre-Show-Diskussion, dass das wahrscheinlich, das ist nicht unbedingt der beste Move für die Patriots jetzt rein sportlich ist, weil wir beide haben ja auch darüber gesprochen und waren uns einig, das Sinnvollste ist, mit Cam Newton zu gehen, und wenn er in die Kloschüssel greift, kannst du auch in Woche 2, in Woche 3 sozusagen, sehr Escaping Goat, nimmst ihn raus, setzt ihn hin, packst Mac Jones rein, sagst ihm, hey, du hast nichts zu verlieren, und wenn Mac Jones irgendwas passiert, zustößt oder er nicht performt, kannst du immer wieder Cam Newton reinpacken, der ja, und das vergessen auch viele, mehrfacher Pro Bowler, League MVP, stand im Super Bowl. Der ist ja keine Graupe, auch wenn er nicht mehr Top of the Pops ist. Aber mit seiner Erfahrung kriegt er durch eine NFL-Saison. Und besonders als Backup. So, jetzt, wo er weg ist, jetzt liegen alle Äpfel liegen im Korb Mac Jones. So, wenn der jetzt stolpert und die Äpfel rausfallen, ne, wer kommt denn dann rein? Jason Statham? Nee, heißt der überhaupt Jason Statham? Das ist der Schauspieler, doch. Ne?
Nee, stimmt. Nee, aber ist Statham, aber heißt der Jason Statham vorne?
Nein, ist egal. Statham ist der Backup, aber nicht Jason Statham, das ist der Schauspieler.
Nee, Jason Statham ist der Schauspieler.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Statham kommt rein, aber wenn du jetzt Mac Jones starten lässt, er verletzt sich oder er ist nicht gut und du nimmst ihn raus, dann hast du sofort wieder Kontroverse. Oh, First-Round-Pick, ist er ein Bust? Ist er mental gebrochen? Oh nein. So, Stidham performt auch nicht. Gehst dann wieder zurück zu Mac Jones. Ich meiner Meinung nach, ist es sportlich, Jared Stidham, keine gute Idee gewesen, ihn zu entlassen. Aber, wie gesagt, wir wissen natürlich nicht, was hinter den Kulissen mit Covid und solchen Geschichten passiert ist. Vielleicht hat er auch zu Billy B gesagt, Billy B zu ihm gesagt, hey, Digga, lass dich jetzt mal endlich impfen. Weil wenn du hier den Virus reinschleppst, dann werden wir, und ein Spiel postponed wird, dann zählt das als verloren. Weil es gibt ja jetzt eine 18. Woche, wo soll denn das sonst noch stattfinden?
Die haben nur eine Woche, dieses Spiel zu reschedulen, und das war's. Und das bei so vielen Spielen.
Nein. So, und deshalb, und wer weiß, vielleicht hat Cam gesagt, Billy B, du kannst mir mal einen Schuh aufblasen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir kennen uns so lange. Tschö mit dö. Aber wir werden es nie rausfinden. Sportlich halte ich es für gewagt, was nicht bedeutet, dass ich nicht glaube, dass Mac Jones die Zukunft ist bei den Patriots, weil er gefällt mir sehr gut, er sah in der Preseason gut aus, aber immer mit den Twos ist halt nochmal was anderes. Ne? Björn Werner sagt ja immer, die Preseason ist kein Indikator. Aber was ist denn dein Take? Und sag doch mal kurz.
Ja, ich finde es auch dumm. Ich finde es dumm.
Weil, du sagst gleich dumm.
Ich muss sagen, aber das war wieder ein typischer Bill Belichick-Move, der gleich wieder. Ich glaube, viele in der NFL konnten das nicht nachvollziehen. Entweder war da wirklich ein Streit nochmal, aber normalerweise waren ja die Gerüchte, und Cam hat es auch immer gesagt, die haben eine richtig gute Beziehung. Aber du weißt, das bedeutet ein Scheißdreck in der NFL, wenn du ein Jahr eine gute Beziehung hast. Das kann so schnell kippen, wenn irgendwas passiert. Und Bill Belichick, Tom Brady, guck dir doch Tom Brady an. Tom Brady ist ein komplett anderer Mensch. Der ist ein komplett anderer Mensch, seit der abgehauen. Und der war immer erfolgreich. Aber ich meine, zur Außenwahrnehmung, also seine Außendarstellung auf Social Media, der ist jetzt einfach, der hat Spaß, so, weißt du?
Weil Sebastian Vollmer hat mir gestern, wir haben auch über die gute Beziehung zwischen Bill Belichick und Cam Newton gesprochen. Und Sebastian Vollmer hatte da eine coole, eine interessante Meinung zu, die ich jetzt hier nicht
kundtun werde. Die hat er nicht live gesagt, sondern
Die haben wir einfach besprochen. Die war sehr interessant, weil so habe ich das Ganze überhaupt nicht angesehen. Aber Sebastian hat mal kennt Bill und hat aber natürlich
jetzt hardcore, den
Einblick. Sagen, ja, ne? Aber das werde ich jetzt hier nicht sagen, weil was im Lockerroom passiert, bleibt im Lockerroom. Aber wir werden Wieso? Sehen.
Er ist doch gar nicht mehr in diesem Lockerroom.
Ja, ich meine den Lockerroom im Randstudio.
Ach so. da passiert ganz schön
viel. Da Sachen. Passiert einiges. Ey, so. Aber so wir werden sehen. Am Ende ist es wie immer im Sport. Wer knipst, hat recht. Und wenn Bill Belichick jetzt mit Mac Jones durchstartet, in Woche 1 gleich, oh, Tua Tango Vailoa gegen Mac Jones. Oh!
Das habe ich gar nicht realisiert, dass wir dieses Matchup haben. Wir werden am Freitag, Leute, am Freitag wird es zum ersten Mal den Scouting Report geben.
Richtig.
Ab sofort zweimal die Woche Football Bromance
auf ja.
euren Ohren oder in euren Ohren. Ist besser.
In, ist in. In geiler, euren
weil,
Ohren.
Weil also, da wird Orgasmus. Ja.
Oh, ich habe gehofft, du sagst das Wort nicht. So, jetzt müssen wir mal das International Pathway Programm Update geben. Was ist los?
Warte, weil du gerade Update sagst, lass mal kurz Bromantica Injury Update geben.
Oh, was also, ist Kollege, mit unserem Bromantica?
Wir nennen den Namen nicht, aber er hat uns ein Video geschickt am Wochenende und er ist nach seiner OP jetzt wieder unterwegs und kann ein bisschen mit Krücken laufen und er hat uns ein Video geschickt und hält uns auf dem Laufenden. Das sah mega gut aus, weil, wie gesagt, das ist eine schwere Verletzung, an beiden Knien operiert zu werden, Kniescheiben komplett raus. Gute Besserung. Gott. Gute Besserung und halt uns weiter auf dem Laufenden und wir drücken dir oder wir schicken dir alle sehr viel Energie, die du brauchst.
So, das war der und bevor wir jetzt zum Pathway-Programm-Update kommen, nochmal ein kurzes Update. Gerade rausgekommen vor einer Stunde, Josh Norman, der letztes Jahr noch bei den Bills ein bisschen geballt hat, ne?
Ja, gecuttet?
Nein, der war doch da eh raus. Der ist jetzt bei den 49ers. Die 49ers haben ihn für 2,5 Millionen gesigned. Er ist 33, aber hat letztes Jahr gar nicht schlecht gespielt. Bevor er Hamstring und Covid hatte, ne? Aber der.
Seit er bei dem Panthers da abgehauen ist, das war mal wirklich ein Top 3 Corner in der NFL. Dann wurde er bezahlt, hat seinen fetten Vertrag bekommen und dann war es irgendwie ganz schön ruhig. Und dann wurde er zum Meme wegen Derrick Henry. Kannst du dich noch erinnern? Der Stefan.
Oh!
Das war doch Josh Norman.
Wohoho.
Das ist. Boah.
Das hat, Ragdoll Norman.
Das ist. Das ist hart. Aber. Komm, wir kommen mal zu den ganzen deutschsprachigen Spielern in der NFL und gehen die mal einzeln durch. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Aber nein, wir gehen immer davon aus, dass jeder alles mit über Social Media mitbekommt. Aber das ist ja nicht so. Das ist ja nicht
Erzähl
so.
Mal, David Bader.
Wir fangen an bei David Bader. David Bader hat eine wunderschöne Preseason gespielt. Aber leider hat David Bader sich am Knie oder am Bein verletzt. Ja, was hat er gesagt? Knie, es war am Knie. Und er wurde damit natürlich nicht in den Kader aufgenommen. Da gab es denn so eine Special Exemption von der NFL, dass er nicht gecuttet wird, aber der war ja auf so ein NFL International IR. So ganz komisch.
Ja, es ist nicht die reguläre IR, genau, es ist auch nicht die PUP.
Genau. Sie haben ihm einen komplett neuen Status gegeben, damit er einfach da bleiben kann und regenerieren kann. Ich habe mit
David. Weißt du, wie der heißt? Das ist der David Bader bleibt da. Liste.
Status. Ja, genau, die Liste. Aber ich habe mit David gesprochen, ihm geht's gut. Er sagt, er muss jetzt natürlich die Reha attackieren. Dann kommt er auf jeden Fall auch durchs Pathway
Die Reha attackieren.
Ey, ja, wieso?
Du redest doch auch geil. Geilen
Scheiß. Wie sagt man das sonst? Die Reha attackieren. Du musst attackieren, Gas geben, jeden Tag, wenn du aufwachst. Boom, ich attackiere.
Ran an Speck.
Was ist los, ey? Was ist los? So macht man das. Weil dann bist du schnell wieder fit, wenn du die attackierst und nicht nur einfach machst. Oh shit. Ja.
So. Attackier mal heute deinen Tag.
Ich war schon beim Sport. Ich habe 5 Stunden nur geschlafen. Pass auf, ich bin gestern zurückgekommen, war direkt beim Sport, dann 5 Stunden gepennt Und war heute Morgen auch um 5 Uhr beim Sport, weil wir mussten heute noch mal ein bisschen früher.
Ja, aber weißt du, warum du so viel Energie hast? Weil du gestern auch wieder 8 Kilo Booster nicht getrunken, sondern gefressen hast.
Ich sag dir eins.
Wie oft warst du auf dem Klo, ey? Sag mal. Von der Zeit, wo du den Booster genommen hast gestern, bis heute warst du mindestens 10-mal abflitzen.
Ja, warte, kommt drauf an. 1 oder 2? Also du sagst 2, ja? Nummer 2. Nein, es war normal. Normale Routine.
Normale 12-mal.
Normale Routine.
Wir müssen irgendwann mal über deine Pre-Game-Routine sprechen, die du nicht hast.
Ja, können wir doch drüber sprechen gleich, wenn du möchtest.
Nein, müssen wir
also
nicht. Was ist David Bader
Practice Squad. Er wird dann in den Practice Squad kommen. Aaron Donker bei den Seattle Seahawks hat auch nicht den 53-Mann-Kader geschafft, ist im Practice Squad unter der International Pathway Program Exemption, also hat diesen extra Practice Squad Spot. Wie gesagt, dieses Jahr können sie trotzdem aktiviert werden. Das ist eine andere Regel, weil letztes Jahr war das so, wenn du diesen Spot kriegst am Anfang der Saison, darfst du nicht aktiviert werden. Die dürfen aber aktiviert werden dieses Jahr. Wir haben
Moment. Drei Wochen,
ja. Aber du kannst
müssen aktivieren. Sie auf dem normalen Practice Squad sein, genau. Und dann können sie darüber haben wir schon aktiviert werden.
Wir haben Sandro Platzkummer von den Swaco Raiders, der im zweiten Jahr ist bei den Giants. Er hat auch nicht den Cut geschafft, ist im Practice Squad, also in den International Pathway Program Practice Squad. Max Pircher aus Südtirol, der bei den Rams ist, genau das gleiche, Offensive Liner. Bernhard Sajkowicz, ist das richtig so? Hat mir irgendjemand hatte mir das nochmal geschickt. Ja, irgendwie, Bernhard.
Bernhard von den Cardinals.
Genau, bei den Cardinals
von weißt den Vienna Vikings. Weißt du, woran mich das Bernhard von den Cardinals erinnert?
Werner Beinhardt?
Das erinnert mich an vorgestern. Eine Ralle Jolly. Defensive Tackle Ralle Jolly.
Aber auch im Practice Squad International Pathway Programm. Jakob Johnson, einziger. Na, kommt drauf an, wie wir das hier definieren. Aber ich bin jetzt einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bei einziger Deutscher in einem Kader.
Ohne jetzt Wertung, einziger echter Deutscher.
Genau, da wollte ich ja jetzt gerade hinkommen. Also Jakob Johnson, der einzige echte, der hier in Deutschland aufgewachsen ist, in Deutschland Football angefangen hat zu spielen, rübergegangen ist wegen Football. Wir haben aber noch, EQ Sam Brown im Practice Squad vom Green Bay Packers, wurde gecuttet, aber ins Practice Squad geholt. Und dann Amon-Ra, Sam Brown, ist im Kader als Viertrunden-Pick, hat den Cut geschafft, was aber auch, was wir alle erwartet haben als Viertrunden-Pick.
Und hat eine gute Chance, jetzt der Nummer 2 Receiver zu werden, weil Breshad Perriman, der eigentlich die 2 war, wurde getradet.
Stimmt. Wahrscheinlich, weil er sich so gut gemacht hat. Also werden wir ihn oft sehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das ist ja auch immer eine Diskussion auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Claimen wir ihn als Deutsch? Er hat einen deutschen Pass. Ich finde es auch mega geil, deutschsprachig.
Und die sprechen Deutsch.
Finde ich wirklich geil. Aber in meinen Augen, einer, der einen ganz anderen Weg einschlagen musste und aus eigener Kraft erstmal den Weg nach Amerika fährt, ist es für mich eine andere Kategorie noch, wenn ich drüber spreche. So ein richtiger Deutscher, weißt du, so ist hier aufgewachsen, hier hast du Football angefangen zu spielen, wie ein Jakob, wie ein Magne Soccer, wie ein Kasim Edebali, wie ein Vollmer. Deswegen ist es no hate, sondern ist einfach nur meine Definition, damit ihr es mal gehört habt.
No hate?
No hate. No hate. Können wir mal über dieses Interview von Tom Brady sprechen? Da kam ja, der war im Laberlauch-Modus. Tom Brady saß mit ein paar Teamkollegen, Mike Evans, Gronkowski, noch irgendjemand war da, wer war denn das? Saß da, hat ein Interview gemacht für die Buccaneers und da hat er gut mal ein paar Sachen erzählt. Erste Information war, dass er direkt nach der Super Bowl-Parade Covid hatte. Was keine Überraschung ist, wenn man die Super Bowl Party sich anschaut. Also wie die da auf den Booten unterwegs waren, wo er auch einen drin hatte. Und seine Eltern hatten auch Covid. Und deswegen hat er da über das ganze Thema einmal gesprochen. Ich glaube, Tampa Bay, das ganze Team ist zu 100% vollgeimpft.
Ist es.
Genau, ist stimmt es. Doch, oder? Habe ich gelesen. Weil es war Bruce Arians. Genau, Bruce Arians war ja auch da sehr offen und hat gesagt, nein, ich will, dass alle meine Spieler geimpft sind, soll nicht selfish sein. Das ganze Team ist geimpft, vom Coaching-Staff bis zu jedem Spieler. Hast du irgendwas zu dem Covid erstmal zu sagen? Weil ich will eigentlich zum ganz anderen Punkt hingehen, was Tom Brady gesagt hat, über die Spielregeln.
Nee, ich meine, dass er Covid bekommen hat, das wundert mich auch nicht. Ich meine, da waren viele noch nicht geimpft.
Viel Alkohol war involviert.
Keine Masken. Die waren im Brausebrand, keine Masken. Und wenn du im Brausebrand bist, dann ist Shake Hands, umarmen und man sabbert sich an. So, und dann wundert es mich auch nicht.
Patrick, darf ich mal ganz kurz sagen? Leute fragen mich ja immer noch, und ich bin 31, warum trinkst du keinen Alkohol? Das ist genau der Grund, nicht jetzt wegen, ich rede jetzt nicht von Corona, sondern einfach, weil man verändert sich. Was sagst du, Brausebrand? Was soll man sagen?
Brausebrand ist betrunken.
Wenn du betrunken bist, hast du nicht mehr die Kontrolle über dich selbst. Kannst du mir erzählen, was du
willst? Also bist du ein Control-Freak. Du magst die Kontrolle nicht verlieren.
Ich mag es nicht, dass ich mich durch eine Substanz verändere, wo ich dann vielleicht schlechte Entscheidungen mache. Und ich finde es bemerkenswert, wie viel schlechte Sachen es gibt. Und andere Sachen werden täglich, wie sagt man das, bekämpft. So andere Sachen, Beispiel, keine Ahnung. Aber wir haben hier noch Rauchen, was sehr schädlich ist, und Alkohol, was gang und gäbe ist, Standard. Und die Leute, die meistens über andere Themen sagen, ja, wie schlecht das ist für alles und für den Körper, sind aber die, die dann auch rauchen und die ganze Zeit Alkohol trinken.
Also, aber du glaubst schon an den freien Willen des erwachsenen Menschen.
Nee, ja, jeder
das. Nee,
ja. Ich hab, wie gesagt, das ist doch alles nur meine Meinung, warum ich, weil ich wurde letztens wieder erst gefragt, warum trinke ich keinen Alkohol? Das kriege ich immer noch. Also, so als wäre das ein Schocker.
Ja, ich höre das ja auch oft. Ich habe dich noch nie besoffen gesehen. Nee, wirst du auch nicht. Ich trinke mal zum Grillen ein schönes Alsterwasser. Ihr nennt es vielleicht Radler. Hab ich nichts gegen. Ich trinke auch mal ein kühles Blondes. So bei einer Knackwurst. Am Grill. So. Ja, sagt man in Hamburg. Eine schöne Knackwurst. So, aber ich trinke auch mal gerne einen guten Rum mit Cola. Das ist auch nice. Ein Cuba Libre. Aber so, nach spätestens dem zweiten Bier schmeckt es mir nicht mehr und dann höre ich halt auch auf. So.
Du, ich habe ja auch, wie gesagt, alle sollen ihr Ding da draußen machen.
Obwohl, als du mit Sami und Rani Khedira Tequila getrunken hast, ja, da oben, da hattest du einen Brausebrand.
Ja, weil ich war.
Das hat so ein Totland.
Na, was heißt voraus?
Oh Gott,
Sami Khedira hat mir 3 Tequila spendiert und so ist ja diese Bierstand, weil ich hatte voll Kopfschmerzen, mir war schwindelig und habe gesagt, das mag ich überhaupt nicht. Und das war das erste Mal.
Ich mag das nicht, ich bin total verwirrt.
Habe ich die Story eigentlich schon mal erzählt, dass durch Sami und Rani Khedira eigentlich dieser Spitzname entstanden
ist? Dadurch ist Dizzy B entstanden. Da habe ich dich getauft.
Genau, und ich mochte das nicht. Und es waren nur 3
Tequila. Aber du warst lustig.
Ich brauche keinen Alkohol, um lustig zu sein.
Du warst noch lustiger.
Nee, auf jeden nein. Fall. Nein, doch. Ich bin, weil du fandest es lustig, dass ich dann auf einmal rumheule, dass mir schwindelig ist.
Ja, du heulst so ja auch im 5 Meter hohen Riesenrand.
Höhen und sowas auch nicht.
Pass auf, das Schöne ist, es kann ja jeder für sich selber entscheiden.
Deswegen, ich sag ja nicht, dass ich es nicht machen sollte. Ich meine einfach nur, weil ich wurde letztens gefragt, warum ich das.
Du wolltest
nicht
machen, doch zu Covid kommen haben. Jetzt.
Nee, ich wollte jetzt zu Brady und nochmal dieses Interview gehen, wo viele, 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 viele Spieler rauskamen und gesagt haben: Boah, geil, dass Brady mal darüber spricht als Quarterback. Weil er hat gesagt, dass die ganzen Regeln, diese Safety Rules, die die NFL über die letzten paar Jahre implementieren, vor allem auch gegen die Defensive-Spieler, darauf hat er sich fokussiert, hat gesagt, die zerstören so ein bisschen das Spiel, the game, wie er es gesagt hat.
Wer zerstört das Spiel?
Die Safety Rules, die Regeln, die NFL, wie zum Beispiel, lass mich erklären. Unnecessary Roughness Hits von Safeties, wenn ein Receiver durch die Mitte kommt oder da steht, guck mal, er hat das Beispiel benutzt, guck mal, damals war es so, Ray Lewis ist in der Mitte und ich als Quarterback musste jetzt eine richtige Entscheidung machen, wenn ich da einen Slant reinwerfe und ich sehe Ray Lewis, kann es sein, dass er den Kopf abnimmt von meinem Receiver oder ich kriege ihn da vielleicht rein. Und das ist aber eine Entscheidung, die sozusagen das Spiel effekten kann, also sozusagen auch, ja, dass der Quarterback
sagt, beeinflussen
kann, dass der Quarterback ganz anders spielen muss und ganz anders denken muss. Er sagt, heutzutage muss er das nicht mehr machen, weil er weiß, wenn es passiert, ist es eine Flagge. Weil guckt euch mal Highlights an, vor noch zehn Jahren, wie die Linebacker und die Safeties getackelt haben. Da war jede Route, die irgendwie eine In-Route war oder übers Feld kam, da musstest du aufpassen als Quarterback, dass du deinen Receiver nicht auf dem Feld wirklich fast schon tötest. Ne? Da sind viele Verletzungen passiert, Kopf-, Gehirnerschütterungen, Nackenverletzungen. Und er sagt, obwohl er durch den Tom Brady kam ja viele von diesen Regeln, aber er hat mal öffentlich darüber gesprochen und gesagt, er findet das nicht gut, weil das hilft auch nicht die Weiterentwicklung von einem Quarterback. Weil er sagt, das sind wichtige Entscheidungen, die du als Quarterback auch machen musst in dem Spiel, die jetzt vereinfacht werden als Quarterback. Und er sagt, dadurch wird es auch einfacher, mehr Yards durch die Luft zu generieren. Und er findet es unfair auch Defensive-Spielern gegenüber. Also es war sehr, sehr interessant, dass er als Tom Brady, der es noch nie so gesagt hat, hat die Seite von den Defensive-Spielern genommen und sich sozusagen ein bisschen auch in die Box gepackt, dass er jetzt davon profitieren kann, von diesen ganzen Regeln. Sehr
ja, interessant. Ja, aber weißt du was, wenn einer wieder zu nahe kommt und ihn berührt und er hinfällt, ist er der Erste, der schreit, das ist roughing the passers. Er ist ja auch noch nie einen Slant gelaufen und hat Ray Lewis ins Gesicht bekommen. So, ja. Also ich bin da bei ihm. So, wir haben beide, was hast du denn?
Meine Uhr hat auch gesagt, genau.
Also,
meine Uhr unterstützt
mich. Ich dachte gerade, du hast Blumenwasser getrunken. Ich kann Tom Brady ja verstehen. Wir haben beide Defense gespielt und wie oft haben wir, gerade mit Icke, der dann sagt, ja, aber das ist die Regel. Und wir sagen,
Was hat er gesagt? Was?
Das ist aber die Regel, sagt er dann.
Ach so.
Wenn wir sagen, das, ja, das Icke, aber du,
das
warst,
Regelwerk sagt
du
das.
Warst noch nie in der Situation, du spielst Safety Linebacker und rennst zu deinem Spot, Slant kommt, Receiver ist da, du hittest ihn, damit es eine Incompletion ist oder der Ball rauskommt.
Bang, bang.
Das geht so schnell, da gibt's Helmet-to-Helmet-Kontakt. Es ist so, weil du die bewegenden Teile sind so schnell in so kurz auf so kurzem Raum, dass es so schwer ist, das alles zu timen, wo ist mein Kopf, sondern es knallt, bum bang und ist vorbei. So, also das heißt, da sind wir immer on the same page, dass es einfach ist für jemanden zu sagen, der noch nie nicht gespielt hat, ja nee, das ist auch richtig so. Nichtsdestotrotz sage ich auch, das Spiel hat sich weiterentwickelt. Wir als Gesellschaft haben uns weiterentwickelt. Die Gesundheit der Spieler wird immer, immer wichtiger, weil früher hat die Gesundheit des Spielers war einfach irrelevant. So, deshalb gibt es auch so viele, die mit CTE sich selbst die Rübe weggeschossen haben. Insofern finde ich das schon gar nicht schlecht, dass es diese Regelung gibt, weil es nimmt ein paar Kollisionen raus und verlängert die Mental Health der Spieler. Und es kreiert mehr Punkte, worum es ja, dann wird es ja auch für uns als Fans interessanter. Das heißt nicht, dass ich jeden Call da mag, aber weißt du, wie gesagt, ich finde es bei Tom Brady geil, dass er das sagt, weil er hat auch eine richtig physische Defense. So, aber wenn irgendein anderer in seiner Nähe ist, ist er der Erste, der eine Sitzbulette macht und den Umpire anguckt. So, wo ist die Flagge?
Wie oft Tom Brady es auch schon geschafft hat, eine Roughing the Passer-Flagge ganz spät zu bekommen, weil der Schiedsrichter.
Ja,
das ist. Ich habe das ja mit, ich habe ja öfters gegen ihn gespielt und da waren ja die Situation da. Boah, der hat mich auch schon mal habe mir einmal zu Boden getackelt, nachdem er den Ball geworfen hat und direkt ging's los. Also zum Schiedsrichter. Und ich stehe dann so zum Schiedsrichter.
War das das, wo er gesagt hat, don't let this fucking German hit me? Steh nochmal gerichtet.
Dann hat er doch Hashtag Huso gesagt. Hashtag
Huso. Hashtag Huso. Und dann in Klammern, but I mean Sushi.
Aber das wirklich, das war, war lustig. War lustig.
Naja, gut. Wie gesagt, ich finde es auch interessant, dass er darüber gesprochen hat. Er sagte ja auch, dass Covid dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Riesenfaktor sein wird, so mit Reisen, mehr Leute sind unterwegs, Fans im Stadion. Ja, weil es wird also er fängt jetzt an, er fängt jetzt an tatsächlich, er fängt jetzt an über Dinge, über gesellschaftliche Sachen zu sprechen, was er ja vorher nie gemacht hat. Er hat ja vorher nie irgendwas gesagt, gar nichts. Der hat zu nichts nichts gesagt. Der einzige politische Ausspruch oder gesellschaftliche Ausspruch ist Schlafenszeit bei dir, oder?
Ich habe eine E-Mail bekommen.
Ach so. War Make America Great Again seine Kappe bei sich im Lockerroom. Ansonsten hast du von ihm nie irgendwas gehört. So, aber nun gut, schauen wir mal. Wir sprechen ja gleich nochmal über ihn, wenn wir vorausschauen auf das Thursday Night. Auf
ja, und wie da Covid schon ein Problem ist.
So, dann lass uns jetzt mal über das erste Spiel der 2021er Saison spielen. Ich bin mit Stekolinski am Start auf ProSieben, 2 Uhr morgens.
Und ich habe es letztes Jahr schon gesagt oder nach der Saison oder wann auch immer in der Offseason, ich werde auch am Start sein. Wir machen eine Football Bromis TV Watch Party. Kasim Idabali und Sami Jabaji werden hier bei mir zu Hause sein und wir gucken uns das gemeinsam an mit euch da draußen, wenn ihr Bock habt, kommt auf Football Bromance TV Twitch Kanal. Und weil ich muss das, da ist schon wieder dieser Druck da, obwohl das so eine schlechte Entscheidung ist, für mich die Nacht durchzumachen, weil ich weiß, Samstag bin ich im College Football im Einsatz und Sonntag dann bei RAN NFL und dieser kurze Turnaround wird mich so einmal
bimsen. So. Bimsen.
Und dann Freitag Podcast, dann zum Sport. Ich weiß, ich werde es jetzt schon bereuen, aber ich habe das Gefühl.
Das musst du sehen.
Genau, ich habe das Gefühl, wenn ich nicht dieses Spiel gucke, habe ich was
verpasst. Bist du nicht du. Du bist nicht du, wenn du das Spiel nicht siehst.
Deswegen, ich muss das Spiel gucken. Ich werde vorschlafen, hoffentlich. Und dann bin ich auch am Stissel. Aber wir haben ja vor der Werbung nochmal kurz gesagt, wie beeinflusst Corona jetzt schon das erste Spiel? Zach Martin, All-Pro-Guard von den Dallas Cowboys, hat Covid bekommen und ist out für dieses Spiel. Heißt,
das tut weh.
Der Top-Offensive-Liner die letzten Jahre, da sind mehrere, aber Tyron Smith war jetzt öfters verletzt die letzten paar Jahre, aber Zach Martin ist eigentlich der Top-Dog. Den verlierst du schon mal. Gegen so eine Defense, gegen so eine Defensive-Line. Dak Prescott, wir wissen ja,
warte, lass uns doch mal direkt reingehen und ein bisschen Struktur reinbringen.
Das weiß ich
nicht. Weil du sprichst jetzt gleich von der Offensive Line und von der Defensive Line. Da haben wir doch schon das für mich eins der Schlüssel-Matchup. Die Front von Tampa gegen diese Offensive Line. Und da ist Zach Martin natürlich ein herber Verlust, weil inside haben die Bucks Vita Vea, der wieder richtig fit ist, durchs Training Camp gekommen, und Ndamukong Suh. Das wird böse.
Ja, vor allem.
Böse, böse. Und weißt du, wer auch noch questionable ist? Lyle Collins, der rechte Tackle. Wenn der auch noch fehlt, leckt sich JPP und Barrett.
Licking their chops. Brandon Knight, auch noch ein Tackle, ist auch out. Heißt, die sind sehr, sehr angeschlagen, auch der Offensive-Line-Position. Sehr. Und das heißt, ist natürlich gegen so eine Defensive-Line. Ich sag also, keine Ahnung. Können wir jetzt schon tippen oder wollten wir das danach machen?
Nein, entspann dich doch mal. Du atme doch mal durch. Lass uns doch auf den
direkte,
nächsten Level
gehen. Pass auf, lass es doch mal so machen. Das direkte Matchup-Duell zwischen der Offensive-Line und Defensive-Line. Da gewinnen die Tampa Bay Buccaneers und ich glaube, die Dallas Cowboys Offensive Line wird eine lange Nacht haben. Eine lange Nacht.
Oder du meinst Dak Prescott, weil er unterwegs ist.
Oh, er auch. Und da ist halt die Frage, wie gesund ist er? Ist sein Arm 100%? Weil er hat keinen einzigen Preseason-Snap gespielt, der wurde sehr oft geschont. Bin ich gespannt.
Ja,
und,
aber dann...
Und wir dürfen ihn auch nicht vergessen, er kommt von seinem war ein Schienbeinbruch war das doch, oder?
Das kommt war Schienwaden, Allesbruch.
Allesbruch, genau. Und das ist sein erstes Spiel. Das ist sein erstes Spiel nach so einer Verletzung und dein Offensive Line ist angeschlagen und du hast so eine Defensive Line.
Ja, nicht nur das. Aber lass uns das erstmal umdrehen. Was ist denn mit der Offensive Line von den Buccaneers, die eine der Top 5 Offensive Line in der NFL ist?
genau.
Nummer 4 in Sacks zugelassen, glaube ich, gegen eine Front, die kein Pass Rush generiert. Guck mal, DeMarcus Lawrence, 5 Sacks, 6,5 Sacks, hat jetzt auch nicht die letzten Jahre die Wurst vom Teller gerissen, wird aber auch immer gechippt und gedoppelt, weil es ja auch keinen anderen auf der anderen Seite gibt, der da richtig durchstartet. Das müsste Randy Gregory, müsste jetzt mal aus dem Knick kommen, der ja immer ein paar legale Issues hat.
Ja, also da gewinnt auch eiskalt die Tampa Bay Buccaneers dieses Matchup, weil die... Was denn?
Ja, das klingt, als wäre es eine bitterböse Nacht für Dallas.
Ich glaube, weil ich habe Defensive Line gespielt und ich gehe immer, dass die Line of Scrimmage, wer die Line of Scrimmage dominiert. Und nicht nur so 50-50 ausgeglichen, denn es ist ein Ballgame. Aber wenn sie dominieren, was ich denke, was passieren wird. Die Tampa Bay Offensive
Line. Haben wir ja im Super Bowl gesehen.
Immer noch im Super Bowl gesehen. Die Tampa Bay Defensive Line werden genauso weiter abliefern wie letztes Jahr im Super Bowl. Und das wird einfach schwer für die Dallas Cowboys. Und es tut mir auch ein bisschen leid. Weil Randy Gregory und DeMarco Lawrence sind nicht diese Game Changer, die gegen diese Offensive Line performen werden. Vielleicht ein paar gute Aktionen, aber ja, die aber werden nicht konstant performen.
Dann lass uns doch mal aber die Linebacker von Dallas dazu nehmen. Micah Nein. Parsons. Leighton Vander Esch. Okay. Jalen Smith. Das ist schon mal nice. Das kannst du machen. Und jetzt guckst du dir die Running Backs an von den, der Counterpart hast du da drüben unseren Freund Leonard Fournette und unseren Freund mit der 27. Mir liegt der Name auf der Zunge. Ich finde ihn nicht
Jones.
In meinen Notizen.
Ronald
Jones. Ronald Jones. Würde ich aber auch sagen, das Duell geht an die Linebacker-Crew.
Das ist wirklich die besetzte Position bei den Cowboys. Offense oder die... Na, wohl, Offense ist die
Receiver-Position. Moment.
Ja, die Offense ist die Receiver-Position ganz schön gut. Dann bleiben wir doch in der Defense, weil da hast du echt drei sehr, sehr gute Footballspieler. Frage ist, bleibt Lenton Wander echt gesund? Er ist wieder questionable? Oder ist
er hat immer Nacken, ne?
Der hat immer irgendwie ein paar Probleme. Ich bin echt gespannt, darauf werde ich achten. Micah Parsons kann ja genauso so seine Athletik einsetzen, wie er es bei Penn State gemacht hat. Wird er übers Feld fliegen? Wird man sehen, ob er ein Game Changer ist? Oder ist das Spiel trotzdem zu schnell für ihn erstmal als Linebacker, damit dass er dadurch aber langsamer spielt? Weil du kannst ein schneller Athlet sein, aber wenn es im Kopf alles zu schnell für dich ist, siehst du halt nicht aus wie der Athlet, den du sein kannst.
Und das glaube ich nicht, weil ich habe was interessant. Du kennst Baldy, ne? Brian Baldinger.
Ja, der ist gut. Der macht immer geile Offensive-Line-Analysen.
Siehst du? Pass auf, nicht nur Offensive-Line. Der hat nämlich Micah Parsons analysiert, auch mit dieser Coaches-Cam. Und das ist interessant. Ja, ist sehr interessant, weil du siehst, es ist tatsächlich Jalen Smith, der die ganz, Jalen Smith, es ist tatsächlich, war Micah Parsons, der ganz viele Calls macht und richtig smart spielt. Und athletisch müssen wir nicht darüber reden. Ey, der Slip Tackles mit seiner Geschwindigkeit, zup, zup. Du sagst ja immer, hey, renn nicht um Tackles rum, aber ey, wenn du so schnell bist, warum einen Tackle annehmen oder einen Offensive Lineman annehmen, wenn du so schnell bist, dass du avoid und replacen kannst.
Weißt du, was wir mal gesagt haben oder was man sagt in der NFL? Man, he's slippery.
Slippery ist das richtige Wort. Und sein Speed, auch in Coverage, die Running Backs, das ist schon richtig nice. Also ich glaube, dass du Jalen Smith und wenn Leighton Vander Esch nicht spielt, wirst du die beiden sehen, weil sie werden auch viel Nickel spielen. Aber lass uns das auch nochmal umdrehen. Die Running Backs Ezekiel Elliott und Tony Pollard gegen die Linebacker auf der anderen Seite. Lavonte David und unser Kollege
Devin White.
Mit der 45, Devin White. Ich will immer Devin Bush sagen, aber Devin Bush
ich
ist
weiß, bei den Devin White. Gerettet, bevor du wieder einen Shitstorm
gerettet, hat. So, da liegt der Vorteil ganz klar. Sieg hatte letztes Jahr 4,0 Yards pro Rush, 979 Yards.
Der muss explodieren. Das ist jetzt
der Make-or-Break
für Siki.
Für Siki? Aber ich sag dir eins, der Vorteil liegt auf jeden Fall bei diesen beiden Linebackern das beste Duo oder eins, ja, das beste Duo in der NFL. Es ist, wie es ist. Huch, was ist denn jetzt? Oh, eine Erinnerung.
Bin ich bei dir. Ja,
oh, Patrick. In 15 Minuten beginnt die Probe für die Pressekonferenz.
Ja, wir retten noch kurz hier die Analyse. Nein,
hey, entspannt. Wir machen ganz entspannt hier zu Ende. Christiane Maske, unsere PR-Frau von ProSieben, wird mich wahrscheinlich gleich hektisch anrufen. Aber das ist okay. Romantica first. Weil wir sind noch nicht fertig. Also wir sagen ganz klar, Linebacker-Runningback-Battle geht ganz klar an die Bucks Defense. Jetzt lass uns aber mal, über DBs, Receiver.
Da sieht es ja natürlich geil aus für die Cowboys. Gehen wir mal auf die Cowboys Offensive Seite. CeeDee Lamb, Amari Cooper.
Das sind Michael Gallup.
Aber ich meine einfach, du hast drei Anspielstationen, die Top Dogs sein können. Die können Nummer 1 Receiver sein. Irgendwo anders. Du würdest mehrere, eine Handvoll von Teams finden, wo jeder von diesen einzelnen locker Nummer 1
Receiver der Nummer 1 ist. Aber weißt du, was das geil ist? Auf der anderen Seite doch auch. Mike Evans. Auch. Antonio Brown.
Godwin.
Godwin auch. So, da hast du, und du hast ja noch Gronk.
Und du hast
Gronk. Und Braid. So, also ich würde mal sagen, auf beide Receiving Crews gewinnen ihre Matchups gegen das jeweilige Backfield, würde ich sagen.
Obwohl ich aber sagen muss, auch da wieder die Tampa Bay Buccaneers haben ein unfassbar gutes, junges Backfield. Du hast Antoine Winfield Jr. ist mega. Und Tom Brady hat in der Offseason oder im Trainingscamp auch über ihn gesprochen und hat ihm so einen Credit gegeben, weil er einfach für so einen jungen Spieler schon so weit ist und so sein Football-IQ schon so hoch ist. Carlton Davis, Sean Murphy Bunting. Das ist auch so gerne. Alter, okay. Sean Murphy Bunting. John Whitehead, questionable. Also, sagen wir es mal so: Wenn jetzt Receiver von den Cowboys gegen die DBs von den Buccaneers und Receiver von den Buccaneers gegen die Defensive Backs von den Cowboys nimmst, da ist es nicht ausgeglichen. Ich würde auch wieder rübergehen zu den Buccaneers, weil deren Defensive Backfield kann wahrscheinlich eher mithalten mit den Receivern als
aber weißt du warum,
von den Cowboys mit den
ich sag dir warum, weil sie Pass Rush haben.
Pass Rush.
Siehst du, weil denk mal dran, wenn der Pass Rush nicht funktioniert, was hat Tyreek Hill und die Receiving Crew von Kansas City mit Tampa im ersten Spiel gemacht? Die haben Carlton Davis zerstört, 220 Yards in der ersten Halbzeit. Weil das heißt, wenn der Druck. Ja, im Super Bowl. Ja, wer hat richtig vorne abgeliefert? Diese Front Pass Rush. So, das heißt, ich sehe da aber beide Receiving Crews vorne, weil eins dürfen wir nicht vergessen. Dak Prescott, wenn er nur ansatzweise an dem anknüpft, was er letztes Jahr am Anfang der Saison abgeliefert hat, das war schon ganz schön knusprig. So, weil am Anfang der Saison.
Ich hoffe es auch.
Am Anfang der Saison sah er nämlich 1000-mal besser aus als Tom Brady am Anfang der Saison.
Ja, Tom Brady. Weißt du noch, wo er sich verletzt hatte? Da war er gefühlt noch 2-3 Wochen immer noch Leading Passer in der NFL. Noch irgendwie so 3 Wochen oder 4 Wochen, nachdem er eigentlich verletzt war.
Tom Brady kam nach hinten raus, weil er hatte ja auch kein Training Camp. Er war neu in dem System, in der Mannschaft. Also, aber trotzdem sehe ich da bei den Quarterbacks natürlich den Vorteil von Tom Brady, weil er ist jetzt im Groove, er ist Super Bowl Champ, er ist der GOAT, aber auch Dak Prescott, er ist ein erstklassiger Quarterback, meiner Meinung nach. Insgesamt, um das Ganze zusammenzuführen, auch wenn du das Coaching siehst, ne, Kellen Moore, der Offense-Koordinator, gegen Todd Bowles, den Defense-Koordinator, ich sehe einen schweren Abend für die Dallas. Ich tippe auf 34-14 für die Tampa Bay Buccaneers. 35-14.
Ich tippe nicht keinen Score, sondern ich sage einfach nur, dass auch die Tampa Bay Buccaneers am Ende gewinnen werden. Und ich glaube, das wird nicht so eng. Ich glaube auch, dass sie mit mindestens 10 Punkten ein Touchdown und Field Goal gewinnen werden. Achtung,
na, siehst du.
Achtung.
Hier kommt die Polizei.
Romantiker, fällt mir gerade ein, ich habe es noch nicht kreiert. Leute, alle fragen gerade, wir werden wieder ein Romantiker-Tippspiel machen. Es wird die Football-Bromance-Liga sein. Ich muss aber dann noch mal reingehen heute und gucken, ob die Liga steht. Ich werde den Link in den Shownotes packen für das Tippspiel wieder. Und dann gucken wir wieder, wer am geilsten tippen kann, damit wir freitags auch. Patrick, wir müssen dann aber bis Donnerstag noch das Spiel nicht vergessen. Das Donnerstagsspiel muss mitgetippt werden.
Ja, das wir machen wir wieder
diese
fertig.
Tipprunde. Mittwoch. Haben mich alle, ja, Leute haben uns gefragt. Ich werde mich darum kümmern. Und das war da, ja. Also, dann Patrick, viel Spaß bei der PK. Du bist vor Ort. Ich werde zugeschaltet. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich habe den Namen vergessen. Der neue NFL-Europa-Chef. Ist der live dabei oder wird er zugeschaltet?
Der ist vor Ort.
Mega geil. Der wird über das NFL-Spiel reden, alles. Ich bin mega gespannt.
Ich auch. Also, wenn ihr diesen Podcast hört, und zwar früh, jetzt am Morgen gleich, schalt doch mal ein. Auf RAN.de ist das ganze Ding live. Ansonsten sehen wir uns wieder Donnerstagnacht entweder auf Twitch, Football Bromance TV oder auf ProSieben Max oder vielleicht sogar beides. Und wir hören uns wieder
auf ProSieben.
Auf ProSieben, stimmt. Und wir hören uns wieder am Freitag zum Scouting Report. Erstes NFL-Saison, European League of Football Playoffs. Es gibt eine Menge zu tun. Und dieser Podcast wurde euch wie immer präsentiert von Chio. Herr Werner, Ihre letzten Worte sind gefragt.
Riecht ihr das, Leute? Football ist in der Air. Tschö, Mönö.